Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Wir kümmern uns in dieser Ausgabe exklusiv um den Giro d'Italia, die 100. Austragung, die Jubiläumsaustragung des Rennens quer durch Italien steht an. Am 5.5., also am Freitag, geht's los auf Sardinien, endet dann 21 Etappen später am 28. Mai in Mailand. Und unsere Sendung, die hat heute keine 21 Etappen, sondern ein paar weniger. Ich glaube, 4 sind es genau, um an der Zahl richtig zu liegen, aber das werden wir gleich im Laufe der Sendung dann für euch noch ganz genau aufbereiten. Wer wir sind, das wisst ihr auch. Malte Asmus, meine Wenigkeit und natürlich unser Radsportexperte Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Also Giro 2017 bei uns heute im Programm. Ganz ausführlich sprechen wir über die Historie dieses Rennens. Wir stellen die Strecke vor, wir stellen die beteiligten Fahrer und die favorisierten Fahrer natürlich vor. Und am Ende wird es dann von uns auch noch einen kleinen Tipp geben, wer es denn machen könnte, wer am Ende dann am 28. Mai in Mailand ganz oben auf dem Podium stehen wird. Bis dahin ist es noch etwas hin. Deshalb starten wir auch gleich in die Sendung. Aber bevor wir mit der Historie des Giro anfangen, müssen wir auf noch ein paar Schlagzeilen eingehen, die in den Tagen vor Giro-Start für Aufsehen gesorgt haben, denn da gab es Kontroversen, denn die Veranstalter, die planten, eine Abfahr-Sonderwertung ins Programm zu nehmen. Lukas, was steht denn da oder stand denn da genau hinter?
Genau, man wollte auf 10 Etappen den schnellsten Abfahrer ermitteln. Da sollte halt die Zeit für die Abfahrt genommen werden und dann eben Punkte sollten verteilt werden für die 5 schnellsten. Der schnellste sollte pro Etappe auch noch ein Preisgeld von 500 € bekommen und am Ende der schnellste Abfahrer dann auch der gesamten Rundfahrt belohnt werden mit 5.000 € Preisgeld, was ungefähr so viel ist wie auch für das Bergtrikot. Da gab es aber ganz, ganz große Kritik von Seiten der Fahrer. Markus Burkhardt hat zum Beispiel an Wouter Weiland erinnert, der leider beim Giro 2011 tragisch verunglückt ist. Und die UCI hat dann eben eingewirkt noch auf den Veranstalter und die hat dann am Ende eben entschieden, dass es wirklich dieses Risiko nicht wert ist, diese Wertung mit reinzunehmen. Und das wurde, denke ich, auch von allen Seiten begrüßt. Denn so richtig sinnvoll erschien das keinem der Fahrer, der eben dieses Risiko einzugehen, nur für Preisgeld und Trikot, sondern man wollte eben versuchen, die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Und das ist, denke ich, mit dieser Entscheidung am Ende auch wieder in den Vordergrund gerückt.
Spektakel ist gut, aber unnötiges Risiko soll keiner eingehen. Die Gesundheit der Sportler steht natürlich im Vordergrund. Grund. Und wenn man sich an so manchen Sturz bei Abfahrten, möglicherweise auch bei regennassen Straßen erinnert, das kann unter Umständen schon wirklich sehr verheerend ausgehen, wie du schon angesprochen hast, der Todesfall Wouter Weiland 2011 beim Giro. Ist er leider zu Schaden und zu Tode gekommen, seinen schweren Verletzungen damals erlegen. Und solche Bilder, die wollen wir einfach nicht sehen. Wir wollen tollen Sport sehen und deshalb sind wir natürlich auch von meinsportradio.de froh, dass dieses Ansinnen der Veranstalter, diese Abfahrsonderwertung einzuführen, dann am Ende abgelehnt wurde und auch nicht zum Tragen kommt. Allerdings haben sich die Giro-Veranstalter offen gehalten, trotzdem die Zeiten für die Abfahrten zu nehmen und dann interessierten Fans zur Verfügung zu stellen. Gut, es gibt kein Geld, aber irgendwie so ganz kann man es den Giro-Veranstaltern offensichtlich doch nicht austreiben, so einen Irrsinn zu betreiben.
Ja, da sollten wohl gerade hinter der Wertung auch noch quasi marketingtechnische Interessen liegen. Da wurde wohl geworben für den Sponsor Pirelli, der in dieser Saison teilnimmt oder dieses Rennen unterstützt. Und der hat dann eben auch die exklusiven Rechte bekommen, dieser Wertung zu präsentieren, und damit waren eben auch so kleine, marketingtechnische Maßnahmen da scheinbar im Sinne der Veranstalter. Und ja, es ist wirklich unnötig, meiner Meinung nach. Ich meine, wir erleben viel zu viele Stürze im Radsport. Da sollte man dann gerade bei so einer großen Rundfahrt die Fahrer nicht noch anstacheln, da ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und ich hoffe, dass es diese Entwicklung nicht weiterhin gibt. Es gibt ja genug Wertungen im Radsport, also da brauchen wir uns nicht beschweren. Es gibt ja die des kämpferischsten Fahrers, die Bergwertung, dann mittlerweile die die beste Zwischensprintwertung für Ausreißer und so weiter und so fort. Ich finde, da ist diese Wertung definitiv nicht mehr notwendig.
Und spannend ist der Giro auch ohne das. Kamikaze-Aktion müssen wir nicht unbedingt sehen. Und damit steigen wir jetzt auch gleich ein hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinem Sportradio.de. Der Prolog, den haben wir hinter uns. Jetzt steigen wir gleich auf die erste Etappe ein. Es geht um die Historie des Giro und natürlich seine Bedeutung. Aber noch der Hinweis, bevor wir damit anfangen, habt ihr Anregungen oder Meinungen zu dem, was wir heute hier in der Sendung oder in den ganzen anderen Sendungen auf meinsportradio.de so erzählen, dann sagt es uns, teilt uns mit, was ihr von uns denkt. Auf meinsportradio.de könnt ihr direkt unter den jeweiligen Beiträgen eure Meinung zu den einzelnen Sendungen und Beiträgen posten, diskutiert mit uns, und wenn ihr über Social Media zu erreichen seid, könnt ihr uns natürlich auch bei Twitter oder Facebook entsprechend kontaktieren. Gleich jetzt also Giro d'Italia, Historie und Bedeutung hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 100. Giro d'Italia ist Thema heute bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Lukas Kruse. Und wir schauen zum Start auf der ersten Etappe sozusagen unserer Sendung auf die Historie und die historische Bedeutung dieses Rennens zurück. Lukas, hat ja schon ein bisschen Tradition das Ganze, 100. Austragung, das Ganze erstmals über die Bühne gegangen seit 1909.
Ja, also definitiv schon eine sehr, sehr lange Zeit im Programm dieser Giro d'Italia. Den Ausschlag gegeben haben mal wieder eine Zeitung oder Zeitungsredakteure, die eben eine Konkurrenzveranstaltung oder eine ähnliche Veranstaltung wie die Tour de France in Italien haben wollten, haben sich da mit verschiedenen Firmensponsoren zusammengetan und eben mit dem italienischen Radsportverband und haben dann diesen Giro ins Leben gerufen, der seit 1909, wie du schon gesagt hattest, alljährlich ausgetragen wird. Natürlich während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurde das unterbrochen, deshalb sind wir jetzt erst bei der 100. Austragung. Der Giro, ähnlich wie die anderen beiden großen Rundfahrten, eben immer sehr abwechslungsreich mit Etappen für jeden Fahrertypen, also mit Zeitfahren, Sprints, Bergankünften, kurzen, knackigen Anstiegen und so weiter und so fort. Die erste Rundfahrt führte damals von Mailand nach Neapel und hatte nur 8 Etappen. Und da der erste Sieger war auch gleich ein Italiener, Luigi Gianna, damals. Und
2005, aber es war nicht der Zielort in Neapel. Es ging dann nachher wieder zurück, allerdings auf einer anderen Route in Mailand. Also es war quasi ein Rundkurs.
Neapel-Mailand.
Ganz genau, vom 13. Mai 1909 bis zum 30. Mai. Also ein bisschen kürzer und dafür ein bisschen später zu Ende als zum Beispiel in diesem Jahr, obwohl der Zielort diesem Jahr der gleiche ist.
Genau, Mailand ist ja wie Paris bei der Tour de France auch eigentlich immer gesetzt, standardmäßig der Schlussort. Nur, dass es eben immer eine andere Etappe ist in diesem Jahr, ein Zeitfahren. Und bei der Tour de France ist ja eigentlich immer eine Sprintetappe auf der Champs-Élysées. Seit 2005 dann in der Pro Tour gewesen, der Giro, 2011 dann in die World Tour, in den Nachfolger der Pro Tour aufgestiegen. Also eines der wichtigsten Rennen und wenn man das so liest, das zweitwichtigste Radrennen der Welt.
Nach der Tour de France natürlich die zweitwichtigste Rundfahrt, und am Ende wird ein rosa Trikot dem Sieger überreicht, beziehungsweise auch der Führende fährt ja schon in rosa, hat ganz einfach damit zu tun, dass die Gazzetta dello Sport, die ja quasi die Gründungsmutter des Ganzen ist, der damalige Herausgeber, der das initiiert hat, Eugenio Camillo Costa Magna, der hatte das sich ausgedacht, und die Zeitung wird ja, das wisst ihr alle, auf rosa Papier gedruckt, deshalb auch diese entsprechende Überschneidung, das Maglia Rosa. Die Charakteristik des Kurses in jedem Jahr ja auch vereint im Grunde alles, was in Italien zu bieten ist. Flachland, Gebirge und natürlich auch schöne Küstenlandschaft. Wir haben eigentlich alles, was dieses tolle Land hergibt.
Ja, und das macht es natürlich auch für Fernsehübertragungen immer besonders spannend, solche Radrennen, denn man kann ziemlich viel einfangen von der Schönheit von Italien, denn es ist ja wirklich ein begehrtes Reiseziel, und das macht es dann neben dem spannenden Radrennen auch immer besonders spektakulär, wenn man dann eben noch die schönen Helikopteraufnahmen oder so einblendet, und auch für die Fahrer, wie gesagt, die Möglichkeit immer sich in verschiedenen Terrains zu messen und eben jeder nach seinen Vorstellungen da seine Etappen zu befahren. Und ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes bei diesen großen Rundfahrten, dass eben für jeden was dabei ist und es keinen sehr bevorzugten Fahrertypen gibt, wobei man in diesem Jahr, da werden wir ja auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, wirklich ganz klar aufgeteilt hat, wer wann seine Momente hat und eben dann danach richten sich dann natürlich auch die Fahrer.
Und da schauen wir natürlich gleich nochmal drauf. Wir bleiben aber noch ein bisschen in der Historie, denn der Rekordhalter, der mit 5 Gesamtsiegen beim Giro d'Italia in der ewigen Statistik vorne liegt, das ist nicht nur einer, das sind gleich 3 Fahrer und das sind gleich 3 Fahrer, die wirklich Rang und Namen in der Welt des Radsports natürlich haben, gemessen an der Bedeutung des Giro. Verwundert das nicht. Eddy Merckx zum Beispiel zwischen 1968 und 1974, da hat sich der Kannibale das Ganze 5-mal dieses rosa Trikot gesichert, oder in den 40ern und 50er Jahren, da war es Fausto Coppi, der zwischen 1940 und 1953 5-mal erfolgreich war, mit entsprechenden Auszeiten während des Zweiten Weltkriegs natürlich, und zwischen 1925 und 1933 dominierte ein weiterer Italiener den Giro d'Italia, Alfredo Binda, der konnte ebenfalls 5-mal die Tour gewinnen, den Giro für sich entscheiden. Die meisten Etappensiege hat aber einer, der erst in der Neuzeit bzw. in der erweiterten Neuzeit, also zu der Zeit, wo ich mich schon für Radsport interessiert habe, seine große Zeit hatte, zwischen 1989 und 2003. Mario Cipollini. Lukas, wie viele Siege hatte er insgesamt, Etappensiege eingefahren?
42 Etappensiege, hat damit einen Uraltrekord gebrochen von eben Alfredo Binda, der ja, wie du schon gesagt hattest, Anfang oder ja noch im frühen 20. Jahrhundert da seine Etappensiege holen konnte. Also 42 Etappensiege, das ist schon ordentlich. Den Rekord für die meisten Siege bei einem Giro hat Alessandro Petacchi. Der hat 2004 gleich 9 Tagessiege eingefahren. Das ist auch ein Nachkriegsrekord und das ist auch aller Ehren wert und spricht eigentlich für einen ziemlich dominanten Fahrer. Wer 9 Etappen bei von 21 gewinnt, das ist ja echt fast die Hälfte. Da definitiv Hut ab, und aber auch 42 Siege insgesamt. Das ist schon eine ordentliche Ära, die Mario Cipollini da geprägt hat.
Das muss man auf jeden Fall dann erstmal einfahren. Ja, die Trikotfarben bei diesem Giro, die sind, wir haben es ja schon gesagt, ein bisschen anders, als man das vielleicht jetzt bei der Tour de France kennt. Also das Trikot des Führenden und des Gesamtsiegers, das ist rosa. Das führenden Trikot in der Punktewertung, das ist nicht grün, das ist rot. Und das in der Bergwertung, das ist blau.
Ja, das ist anders. Sonst bei der Tour de France kennt man ja eben das gelbe Trikot für den Führenden in der Gesamtwertung, das grüne Trikot für den Führenden in der Punktewertung, und die Bergwertung ist normalerweise weiß mit roten Punkten. Da hat jede Rundfahrt immer so ein wenig die eigenen Farben sich ausgewählt. Das weiße Trikot bleibt aber das weiße Trikot, und das ist für den Führenden in der Nachwuchsfahrerwertung, also für den besten Jungprofi quasi. Wie gesagt, da hat jede Rundfahrt immer so ihre eigenen Farben sich ausgesucht. Dieses Gelb, Grün und Weiß-Rot gepunktet ist allerdings, glaube ich, das am häufigsten verbreitete, und das rosa Trikot gibt es eben nur beim Giro, also das so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ja, und generell ja immer die Farben beim Giro sehr rosalastig, auch die einzelnen Aufsteller, wo die Kilometeranzahl angegeben ist und so weiter, die auch immer in rosa gehalten, also sehr viel rosa eben beim Giro, und das definitiv was Besonderes.
Trägt ja auch nicht umsonst den Spitznamen Corsa Rosa, so entsprechend an die Farben angelehnt. Ja, gleich schauen wir, wie denn in diesem Jahr die Streckenführung aussieht, hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Aber noch der Hinweis, am Wochenende ja nicht nur Giro d'Italia, sondern auch volles Live-Programm auf meinsportradio.de. Zum Beispiel Baseball-Bundesliga könnt ihr hören ab Freitag. Da geht's in die Duelle zwischen den Mainz Athletics und den Buchbinder-Legionären Regensburg. Freitag ab 19 Uhr live und Samstag dann ab 14 Uhr nochmal die gleiche Partie, ebenfalls live bei uns im Programm von meinsportradio.de, zu hören, überall bequem von unterwegs, auch mit unserer Mobil-App, die gibt es für iOS und Android in den entsprechenden Stores. Und bei uns geht es jetzt hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de weiter mit der Streckenvorstellung beim Giro 2017.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der Giro 2017, hier Thema bei Radio Tour auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Lukas Kruse. Und wir schauen auf die Strecke der 2017er Edition. 3615 Kilometer lang, 2 Einzelzeitfahren, 6 Sprintetappen und 5 Bergankünfte. Das so die Charakteristika im ganz Allgemeinen. Lukas, ganz, ganz schwerer Kurs eigentlich.
Ja, ziemlich selektiv, gerade in der letzten Woche. Alle Fahrertypen kommen, wir haben es ja schon angesprochen, auch hier wieder auf ihre Kosten, wobei es diesmal relativ klar unterteilt ist. Also die erste Woche, bis auf eine Ausnahme, fast ausschließlich für die Sprinter und Ausreißer vielleicht noch. Ansonsten die letzte Woche gerade ausschließlich für die Klassementfahrer. Da gibt es dann eine Bergetappe nach der anderen und dann schließlich am letzten Tag das abschließende Einzelzeitfahren nach Mailand, was auch wirklich nochmal extrem viel Spannung reinbringen könnte, denn so könnte es passieren, dass eben erst am letzten Tag die endgültige Entscheidung in der Gesamtwertung fällt und nicht so wie sonst üblich, zum Beispiel bei der Tour de France, wo ja am letzten Tag eigentlich nur noch ein Schaulaufen der Trikotfahrer stattfindet und es um den Sprintsieg geht, wird es hier eben am letzten Tag noch hart um den Gesamtsieg gekämpft werden, voraussichtlich, es sei denn natürlich, die Abstände sind schon zu groß, aber das könnte auf jeden Fall nochmal für ordentlich Spannung sorgen.
Also dann gehen wir doch mal auf ein paar wichtige Etappen ein, schauen uns nochmal, was da so im Einzelnen auf uns zukommt, vor allen Dingen die vierte Etappe, da geht's das erste Mal so richtig nach 3 Etappen, auf der oder bei denen auf Sardinien erstmal die Sprinter das Sagen haben, auf der vierten Etappe, dann am Ätna, erstmals richtig nach oben.
Genau, da gibt's dann die erste Bergankunft sozusagen, über 181 Kilometer wird da gefahren und da wartet dann eben hinten der Ätna und wird für die erste Struktur in der Gesamtwertung sorgen. Ich weiß nicht, inwieweit es da schon richtige Attacken und Abstände gibt oder ob es dann erstmal ein Abtasten geben wird. Ich denke, da ist durchaus beides möglich. Ansonsten, wie gesagt, ein ordentlich langer Anstieg, der da auf die Fahrer wartet. Die letzten 5 Kilometer auch ordentlich steil. Also da wird's definitiv schon schwierig für die ersten da mitzuhalten und da wird dann spätestens da der Sprinter, der voraussichtlich ja das rosa Trikot erstmal übernimmt, das dann da abgeben und da wird spätestens auf der vierten Etappe dann den ersten ja, Klassementfahrer im rosa Trikot geben, wenn denn nicht ein Ausreißer sich da davon macht. Auch das natürlich ein mögliches Szenario.
Aber die erste richtig harte Prüfung für die Gesamtklassementfahrer, die kommt dann vielleicht an der 9. Etappe. Da geht's dann hoch zum Blockhaus und das ist ja, auf was den Giro anbelangt, ein ziemlich legendärer Zielort, eine ziemlich legendäre Station. Bereits zum 7. Mal in 2017 ist diese Passage bei einem Giro vertreten. 4-mal war es Etappenziel. 2009 beim letzten Mal, da konnte sich Franco Pellizzotti nach einem Soloritt durchsetzen. Soloritt, die Möglichkeit erwarten wir sicherlich auch in diesem Jahr zumindest, dass es dazu kommen kann. Aber diese Endphase zum Blockhaus hoch, das hat braucht man unheimlich Power für.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, da werden dann nur die stärksten Fahrer wirklich mithalten können. Da wird dann das Feld das erste Mal richtig, richtig auseinandergerissen. Und gerade weil danach ein Ruhetag wartet, wird man da vermutlich sich auch nicht taktisch belauern, sondern wird wirklich Vollgas geben, schon mal in Richtung Vorsprung in der Gesamtwertung, denn auch am Tag nach dem Ruhetag, also auf der 10. Etappe, wartet dann das erste Einzelzeitfahren, wo man dann eben auch sich vielleicht schon ein bisschen Vorsprung auf den einen oder anderen Konkurrenten herausfahren möchte und somit wird es da eben das erste Mal richtig, richtig spannend und vermutlich auch spektakulär den Blockhaus hoch. Da erwartet uns definitiv nicht das erste, aber definitiv eines der großen Highlights dieser Rundfahrt.
Von Foligno nach Montefalco, 39,8 Kilometer ist dieses Einzelzeitfahren lang und Tom Dumoulin, der hat sich die Strecke schon mal Anfang des Jahres angeschaut und hat da gesagt, es würde sich um einen wirklich wunderschönen Kurs handeln.
Ja, der kommt ihm natürlich auch entgegen, denn er ist ja nicht nur ein grandioser Zeitfahrer, der Tom Dumoulin, sondern eben auch ein relativ guter Bergfahrer, beziehungsweise ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Und dieses Profil, dieses 39,8 Kilometer langen Zeitfahrens, ist eben doch sehr wellig und geht am Ende sogar noch einen Berg hoch nach Montefalco. Also das könnte ihm extrem gut liegen, dieses Terrain und dieses Profil. Und der schielt ja auch auf einen Gesamtsieg oder zumindest ein Top-Ergebnis bei diesem Giro. Und da kommt ihm so ein Einzelzeitfahren natürlich sehr entgegen. Wobei man gucken muss, wie weit er bei so einem Profil auch auf die Klassementfahrer Zeit gut machen kann, denn ein bergiges Profil liegt natürlich Bergfahrern auch immer besser als ein flaches Profil im Zeitfahren.
Definitiv. Und die Sprinter, die es über diese Berge dann erstmal geschafft haben, die haben dann auf der 13. Etappe nochmal die Chance, was für ihre eigenen Palmares zu tun. Da geht's nochmal für die Sprinter vielleicht sogar um einen Massensprint.
Genau, da geht's von Reggio Emilia nach Tortona, 167 Kilometer lang, fast tellerflach die Etappe. Dort wird's dann also nochmal darum gehen, sich nötige Etappensiege oder eben vielleicht sogar das rote Trikot zu sichern, denn das wird wahrscheinlich so die Schlüsselstelle für die Sprinter sein, wo sie entscheiden, ob sie denn diese Rundfahrt beenden oder nicht. Zumindest André Greipel hat angekündigt, dass er, wenn er das rote Trikot tragen wird, bis zur 13. bzw. 15. Etappe vor dem letzten Ruhetag, dass er dann auf jeden Fall versuchen wird, diese Rundfahrt zu Ende zu bringen. Ansonsten wird er ja vermutlich die letzte Woche auslassen, denn wir haben es ja schon angesprochen, die geht wirklich an die Substanz und bietet überhaupt gar keine Chance mehr für die Sprinter. Und er hat halt gesagt, wenn ich das rote Trikot, also das Sprinttrikot auf den Schultern habe, dann werde ich auf jeden Fall diese Rundfahrt beenden oder es zumindest versuchen, und ansonsten spielt er auf jeden Fall mit dem Gedanken, wie im Vorjahr auch schon, aus dem Giro dann auszusteigen vor den schwierigen Bergetappen.
Denn wir hatten ja schon gesagt, in der letzten Woche, da wird's dann haarig, da geht's dann zum Beispiel zum Start der letzten Woche auf der 16. Etappe von Rovetta nach Bormio und da wird's dann schon richtig hügelig. Das ist sowas wie die Königs- oder Königinnen-Etappe dieser Giro-Austragung.
Ja. Genau, 222 Kilometer lang, das zeigt ja schon mal, dass es da um ordentlich was geht. Dann drei kategorisierte Anstiege, die allesamt ziemlich knackig sind. Es ist allerdings keine Bergankunft, sondern es gibt eine lange Abfahrt ins Ziel. So eine Etappe liegt vielleicht Vincenzo Nibali, der ja gerade auf Abfahrten gerne mal sehr, sehr viel Risiko eingeht und dort auch seine Konkurrenten öfter schon distanziert hat. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Etappe, die da auf uns wartet und die auch hier trotz, obwohl es keine Bergankunft ist, eben gerade durch das schwere Profil dafür sorgen kann, dass es dort auch weiter Struktur im Gesamtklassement und vielleicht sogar schon eine kleine Vorentscheidung gibt.
Und da ist es schon ganz gut, dass danach dann erstmal dass davor ein Ruhetag war, dass man da so ein paar Kräfte sammeln konnte, denn an der 18. Etappe, da wird es dann auch nochmal wieder richtig, richtig, richtig knackig. 4000 Höhenmeter sind da insgesamt zu überwinden und das auf einer Strecke von 137 Kilometern und 5 wirklich, wirklich knackigen Steigungen.
Ja, das ist für mich eigentlich fast so die spannendste Etappe dieser Rundfahrt, denn dadurch, dass sie eben in Anführungsstrichen nur 137 Kilometer lang ist und trotzdem 4000 Höhenmeter birgt, kann es sein, dass es wirklich von Anfang an dort ordentlich zur Sache geht, denn es geht eigentlich wirklich nur bergab und bergauf. Ich sehe hier im Profil keine einzige gerade Strecke, sondern wirklich immer nur entweder eine Abfahrt oder eben einen Anstieg. Könnte eine der spannendsten Etappen werden und die wird auf jeden Fall auch nochmal für einen ordentlichen Schlagabtausch sorgen und endet dann eben in Ortisee St. Ulrich mit einer Bergankunft, wo es dann eben darum geht, wieder mal wichtige Sekunden zu holen. Und ich glaube, spätestens vor dieser Etappe würden die Sprinter aussteigen, denn das ist wirklich nur was für die ganz Harten, da durchzukommen und sich eben weiter Sekunden zu holen für die Gesamtwertung.
Südtirol, da befindet sich dann also der Giro d'Italia zu dieser Zeit, St. Ulrich in Südtirol, 4780 Einwohner, dieses kleine Örtchen, aber da werden dann einige sehr ausgepowerte Radfahrer dann zustoßen und sich das Ganze dann da, den Abend da ausklingen lassen mit einigen schweren Beinen. Auf der 19. Etappe steht dann auch nochmal eine Bergankunft an Piancavallo, der nächste Etappenort, auch da nicht ganz so krass, aber auch wieder extrem nach so einem harten Ritt dann auf der 18. Etappe, dann auf der 19. nochmal wieder eine Bergankunft.
Ja, also die Fahrer werden hier überhaupt nicht geschont, sondern da geht's wirklich gerade in der letzten Woche nur auf und ab. Hier gibt's zwar zwischendurch mal ein paar geradere Passagen, aber es ist wieder eine Bergankunft. Also hier wird wirklich alles abverlangt von den Bergziegen, wie man sie so schön nennt, die Kletterspezialisten. Die werden hier voll auf ihre Kosten kommen und es sorgt dafür, dass eben, selbst wenn du auf einem Tag mal ein bisschen Zeit verlierst, am nächsten Tag gleich wieder was aufholen kannst und du eben am Ende wirklich der stärkste Fahrer gewinnt. Und das könnte für ordentlich Spannung sorgen. Und auf der 20. Etappe geht es ja ähnlich weiter. Wieder ein zwei Anstiege der ersten Kategorie, die da auf die Fahrer warten. Diesmal allerdings keine richtige Bergankunft, sondern nach dem letzten Anstieg geht es eben noch ein bisschen wellig dann ins Ziel von Asiago, und aber auch wieder 190 Kilometer, also wieder eine sehr, sehr lange Etappe, die da wartet und dann eben die Fahrer vorbereitet für das letzte Kapitel dieser Rundfahrt.
Ganz genau, und das ist eben dieses abschließende Einzelzeitfahren, auf dem es dann über 28 Kilometer nochmal zur Sache gibt. Das Profil der Etappe eigentlich hauptsächlich flach, aber da geht's dann wirklich um die Uhr, da geht's um jede Sekunde, da geht's um die Windschnittigkeit, um die beste Straßenlage, da geht's darum, eben am Schluss vorne zu sein, um möglichst viele Punkte auf diejenigen rauszufahren, die sich vielleicht an den Bergen da entsprechende Polster versucht haben anzufressen, aber da kann dann wirklich die Entscheidung fallen und 28 Kilometer jetzt nicht allzu lang, aber das wird Tempo geben.
Auf jeden Fall. Passt auch ganz gut zum Startort. Das ist nämlich Monza. Das ist ja ein Motorsportort in der Formel, aus der Formel 1 bekannt. Da geht's los und geht dann eben nach Mailand. Und dort, wie gesagt, sind dann gerade wieder Tom Dumoulin zum Beispiel zu nennen, der sich gerade durch die beiden langen Zeitfahren, ich glaube, es sind knapp 70, ein bisschen unter 70 Zeitfahrkilometer, die wir auf dieser Rundfahrt haben, dem könnte das ziemlich in die Karten spielen, denn andere Rundfahrer sind eben doch nicht die besten Zeitfahrer. Und ja, es könnte wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden, gerade wenn man die Tage davor sieht, wird es dann darum gehen, wer dann eben wirklich am letzten Tag noch die meiste Power hat, weil es nicht darum geht, einfach nur ins Ziel zu rollen und sich feiern zu lassen, sondern man kann sich erst feiern lassen, wenn man eben im Ziel ist und das Ergebnis hat und wenn alle im Ziel sind. Und das macht es doch sehr, sehr spannend und muss ich sagen, ein großes Lob an die Veranstalter, denn das riecht nach einem sehr, sehr spektakulären Giro durch alle Etappen, wo eben für jeden was dabei ist und wo wir wirkliche Schlachten erleben könnten auf den Straßen von Italien.
Und die Beteiligten an diesen Schlachten, die stellen wir euch gleich vor. Wer sind denn die Favoriten für den Giro 2017? Das beantworten wir gleich hier bei uns auf meinsportradio.de und am Sonntag, da beantworten wir hier live auf dem Sender ab 15.30 Uhr, wer denn deutscher Volleyballmeister 2017 wird. Die Berlin Volleys, die haben gestern gegen Friedrichshafen den Ausgleich geschafft in Spiel 2. meinsportradio.de war live in Berlin dabei und am Sonntag sind wir dann in Friedrichshafen dabei, wenn es dann zur Entscheidung geht und wenn Friedrichshafen im dritten Spiel die Berliner empfängt und es darum geht, wer holt sich den letzten Sieg. Sonntag ab 15.30 Uhr live auf meinsportradio.de und mit unserer App bequem von unterwegs ebenfalls hörbar. Und bei uns geht's weiter mit dem Favoritencheck Giro d'Italia 2017 hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Radiotour auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Lukas Kruse. Wir schauen in unserer dritten Etappe der heutigen Sendung auf die Favoritenlage beim Giro d'Italia 2017. Viele treten an, viele wollen natürlich auch gewinnen, doch wer hat die besten Chancen? Wir erzählen es euch und Lukas streichen erstmal einen vor allen Dingen raus, der ganz, ganz große Ambitionen hat, der das Ganze auch schon mal gewonnen hat, 2014, Nairo Quintana von Movistar, der ist amtierender Sieger bei der Vuelta, also im letzten Jahr im September die Rundfahrt durch Spanien gewonnen, der will jetzt gleich anschließend nahtlos bei diesem Event. Wie ist er denn bisher in der Saison drauf? Darf er sich berechtigte Hoffnung machen?
Ich denke, auf jeden Fall ist er gerade aufgrund seiner Ergebnisse, die er bislang eingefahren hat, sehr ambitioniert und auch zu Recht einer der Top-Favoriten, hat da doch schon einige Siege, zum Beispiel die Valencia-Rundfahrt hat er gewonnen, dann eben auch Tirreno-Adriatico und hat zuletzt bei einem kleinen spanischen Rennen auch eine gute zweite Platzierung belegt, also der ist gut in Form und wird sich auf jeden Fall von seiner besten Seite zeigen können und kommt eben auch aus einem starken Team, Movistar, wo er ja eben einen starken Alejandro Valverde an seiner Seite hat, der jetzt natürlich nicht am Start ist, aber das Team zeigt auch nicht nur durch die beiden Kapitäne, sondern auch in der mannschaftlichen Geschlossenheit, dass es durchaus in der Lage ist, so eine große Rundfahrt auch zu gewinnen. Allein hinter Quintana wartet ja noch André Amador. Der war schon Vierter und Achter beim Giro in der Gesamtwertung, also könnte definitiv eine zweite Waffe für die Gesamtwertung oder eben Edelhelfer je nach Rennsituation für Quintana werden. Und das allein, diese Doppelspitze macht Movistar, denke ich, schon ziemlich stark und hilft auch dem Quintana dann am Ende ein gutes Ergebnis und möglicherweise sogar den Sieg einzufahren.
Bei Tirreno Adriatico oder auch bei der Vuelta a la Comunidad Valenciana hat das ja für Quintana in diesem Jahr schon geklappt. Dann hat er sich nach Kolumbien abgesetzt, dort weiter trainiert, in der Höhe natürlich den Formaufbau vorangetrieben, und dass er den drauf hat, den Formaufbau voranzutreiben und das eben auch vernünftig umzusetzen, das hat er ja auch in den letzten Jahren schon mehrfach bewiesen. Also Movistar, eins der Teams, die natürlich um den Gesamtsieg beim Giro eine wichtige Rolle spielen werden. Bahrain Merida sicherlich auch, weil mit Vincenzo Nibali auch einer dabei ist als Kapitän, der ja auch schon weiß, wie man den Giro gewinnt.
Zweimal hat er den gewonnen, 2013, 2016, ist natürlich Top-Favorit. Das Team hat sich vor der Saison dieses Rennen, also den Giro, als Top-Ziel ausgesucht. Also alles, die komplette Saison steht und fällt mit dem Erfolg beim Giro. Das liegt natürlich daran, dass mit Merida ein italienischer Sponsor dieses Team unterstützt. Es ist also alles auf den Gesamtsieg ausgerichtet. Allerdings habe ich von Nibali in dieser Saison noch nicht viel gesehen. Ich habe es auch gerade schon gesagt, der ist für mich die große Wundertüte. Hat jetzt gerade die Tour of Croatia gewonnen, die war allerdings nicht besonders stark besetzt, also kann man da auch nicht wirklich Schlüsse über die Form von Vincenzo Nibali ziehen. Natürlich weiß er, wie man dieses Rennen gewinnt, da brauchen wir uns gar keine, gar nichts einbilden. Der hat das, wie gesagt, schon zweimal gewonnen und auch sonst ja schon einige große Erfolge geholt. Ich bin trotzdem noch nicht ganz schlüssig, ob dieser Formaufbau am Ende der richtige war oder ob er, vielleicht doch ein bisschen zu zaghaft sich vorbereitet hat, zumindest nur wenige Rennkilometer gesammelt hat. Das wird auf jeden Fall eine spannende Frage. Da wird er natürlich dann nur die Antwort drauf geben können mit seinen Leistungen. Ansonsten hat man nämlich von Nibali bis auf bei der Kroatien-Rundfahrt noch nicht viel gesehen, auch bei Tirreno Adriatico nur 26. Also ja, da bin ich gespannt, wie der sich schlägt und ob diese Planung auf ein Rennen hin von diesem Team wirklich am Ende erfolgsversprechend ist.
Also werden wir natürlich dann mal verfolgen, auch wie er von seinen Teamkollegen bei seinem neuen Team bei Bahrain Merida entsprechend unterstützt werden kann. Was hast du denn sonst noch für Favoriten auf dem Zettel, wenn wir da nochmal weiter gucken? Tom Dumoulin zum Beispiel, wegen der Zeitfahren zum Beispiel.
Ja, den habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, und ich glaube nicht nur ich, sondern so generell das gesamte Fahrerfeld hat Tom Dumoulin auf dem Zettel. Auch sein Team Sunweb hat gesagt, dass es in diesem Jahr wirklich voll auf Gesamtklassement gehen will mit ihm, mit dem Niederländer. Hat 2016 ja schon mal das rosa Trikot getragen und möchte es eben in diesem Jahr möglicherweise gewinnen. Das Zeitfahren ist da eben der entscheidende Faktor, denn auch am Berg kann er ganz gut fahren, aber das Zeitfahren, da muss er dann die Sekunden auf die Konkurrenz rausholen. Ein sechster Platz bei der Vuelta 2015 ist bislang sein größter Erfolg bei einer Grand Tour gewesen. Das heißt, es wäre ein ordentlicher Schritt nach vorne, wenn er das hier gewinnen würde. Also ich denke, Top 3 ist vielleicht ein realistisches Ziel, aber für den Gesamtsieg könnte ein bisschen was fehlen. An seiner Seite dann Wilco Keldermann, der auch ein guter Rundfahrer ist, also ein bisschen Plan B fungieren könnte, und Simon Geschke, der Deutsche, und Laurens ten Dam sollen ihn auch noch unterstützen. Und ansonsten hat Team Sunweb natürlich mit Phil Bauhaus noch einen jungen Sprinter. Ob der jetzt schon das Format hat in seinen jungen Jahren, dass eine große Grand Tour Etappe im Sprint für sich zu entscheiden, das wage ich noch zu bezweifeln. Für die nächsten Jahre auf jeden Fall, aber in diesem Jahr denke ich Top 10 Plätze auf jeden Fall, aber für den Sieg wird es für Phil Bauhaus noch nicht reichen, und deshalb wird Tom Dumoulin klar Waffe A sein bei Team Sunweb.
Lass uns mal zum Team Sky gucken. Mikel Landa, der hat irgendwo mit dem Giro ja noch eine Rechnung offen. Im letzten Jahr musste er nach der 10. Etappe aussteigen, obwohl er eigentlich großen Erwartungen seines Teams unterlegen war, denn er hatte zum Beispiel 2015 die 16. Etappe, die Königsetappe beim Giro gewonnen, das gleiche Kunststück auch bei der Vuelta 2015 vollbracht, als er auf der 11. Etappe triumphieren konnte und da eben auch gezeigt hat, wie gut er am Berg und auf dem Berg sein kann. Letztes Jahr, das funktionierte für ihn einfach nicht so, die Erwartung nicht überfüllt. Fährt er mit entsprechend Wut im Bauch?
Ja, generell Team Sky fährt mit Wut im Bauch. Da funktioniert bis auf die Tour de France irgendwie immer nicht alles, so wie man sich das vornimmt, und man möchte eben in diesem Jahr ganz klar die Gesamtwertung gewinnen. Er hat sich dafür eine Doppelspitze entschieden. Mikel Landa bekommt mit Geraint Thomas einen weiteren Klassementfahrer an die Seite gestellt, die allerdings relativ unterschiedliche Stärken haben. Sie sind zwar beide gut am Berg, aber Landa doch eher stärker einzuschätzen, und Geraint Thomas ist dann der stärkere Zeitfahrer. Da wird man natürlich auch gucken müssen, ob die beiden sich dann auch gut verstehen und ob der eine sich dann eben in den Dienst des anderen stellt bei entsprechendem Rennverlauf. Diese Doppelspitze wurde jetzt bei der Tour of the Alps schon getestet. Dort gab es auch einen Doppelsieg mit Thomas auf 1 und Mikel Landa auf 2. Also das Ganze funktioniert an sich schon ganz gut, aber wie das dann auf so eine lange Rundfahrt funktioniert, das ist natürlich die Frage. Wie gesagt, man hat den Fokus komplett auf diese beiden und den Gesamtsieg gelegt, hat nicht mal einen Sprinter an den Start gebracht. Elia Viviani wurde nicht berücksichtigt, der war da auch sehr, sehr angefressen danach, hat in einem Interview gesagt, dass er sehr enttäuscht ist und hat dann natürlich die üblichen Floskeln gemacht, dass es natürlich im Sinne des Teams ist und dass er das dann akzeptiert und solche Sachen, aber für einen Italiener nicht berücksichtigt zu werden, gerade wenn du der beste Sprinter im Team bist, ist natürlich hart. Ansonsten gute Helfer dabei, Kenny Elizonde, Diego Rosa, Sebastian Henao zum Beispiel, dann noch Vasil Kirienka, der für die Zeitfahren wichtig ist. Man hat natürlich ein bisschen Druck, sich damit aufgelegt, dass man komplett nur auf die Gesamtwertung fährt. Mal gucken, ob sie damit umgehen können oder ob es die nächste Enttäuschung für Team Sky gibt, denn davon gab es in dieser Saison doch schon die eine oder andere. Ja, die Doppelspitze ist ein interessanter Weg. Es sind auf jeden Fall zwei starke Fahrer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Nibali und Quintana eine Chance haben.
Wie stehst du denn zu Bauke Mollema? Letztes Jahr bei der Tour de France ja gestürzt mit Chris Froome hoch den Mont Ventoux hoch, als Chris Froome dann plötzlich zum Fußgänger wurde. Letztlich hatte Bauke Mollema dann bei der Tour mit Platz 11 ja nicht unbedingt das eingefahren, was er sich eigentlich selber vorgestellt hatte. Ansonsten durchaus eine gute Saison gefahren. Die Klassiker San Sebastian gewonnen zum Beispiel. Das war eins seiner großen Highlights. Wie schätzt du die Form des Mannes von Trek Segafredo ein?
Ich denke, er ist so ein kleiner Geheimtipp. Er ist nicht der beste Zeitfahrer, das spielt ihm natürlich nicht besonders doll in die Karten. Allerdings ist Bauke Mollema auch schon sehr, sehr stark am Berg und kann da, denke ich, auch mit den großen Fahrern mithalten und ihn da vielleicht auch wertvolle Sekunden klauen zur Not. Also ich denke, in der richtigen Form und wenn das Rennen sich nach seinen Vorstellungen entwickelt, ist er auf jeden Fall jemand, der zumindest auch unter die Top 3 fahren kann und eventuell eben auch ganz, ganz vorne stehen kann am Ende, wenn er auf den Zeitfahren nicht zu viel Zeit verliert. Hat in dieser Saison ja schon die Vuelta a San Juan gewonnen. Da war, glaube ich, auch Nibali am Start, hat ihn dort also schon mal hinter sich gelassen. Beim Giro bislang auch nicht so erfolgreich, Platz 12 in der Gesamtwertung, aber ich glaube, dem fehlt bislang auch einfach das nötige Glück und wenn alles zusammenpasst, ist er definitiv ein extrem starker Fahrer und auch als Konkurrent zu sehen für die großen Klassementfahrer. Ansonsten im Team Trek Segafredo noch Giacomo Nisolo für die Sprints zuständig und vielleicht Jasper Stuyven noch ein Name, der ja gerade bei den Klassikern extrem stark war. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn vielleicht in die Ausreißergruppen schickt und versucht, Tagessiege zu holen. Ansonsten wird eben Mollema versuchen, in der Gesamtwertung vielleicht ein Top-5-Ergebnis, vielleicht ein Top-3-Ergebnis, aber auf den Sieg fahren wird er nicht komplett. Vielleicht entwickelt es sich ja trotzdem nach seinen Vorstellungen. Ich hätte nichts dagegen, wenn da noch weitere Fahrer ihren Hut in den Ring werfen und eben nicht es ein Zweikampf wird, sondern vielleicht ein 4-5-Kampf. Die Fahrer dafür sind ja auf jeden Fall da.
Ich werfe nochmal einen rein. Thibaut Pinot von FDJ. Fährt auf Gesamtsieg, hat 2 Saisonsiege schon eingefahren, zuletzt auch gut unterwegs gewesen und hat ein erfahrenes Team an der Seite.
Ja, 30 plus ist der Altersschnitt. Ich habe jetzt nicht genau die Zahl ausgerechnet, aber das ist auf jeden Fall ein erfahrenes Team, was gerade dann auf den vielen Bergetappen sich vielleicht nicht ganz so doll überrumpeln lässt von Taktiken vielleicht von Team Sky oder Movistar, die ja doch da als Mannschaft immer geschlossen dann noch agieren können. Der fährt definitiv auf Gesamtsieg, 2 Saisonsiege, du hast es gesagt, gerade auch bei der Tour of the Alps mit Platz 2 und einem Sieg definitiv in sehr guter Verfassung sich gezeigt. Und mit Sebastian Reichenbach und Steve Mirabito auch 2 erfahrene Leute, die am Berg dann eben sich vor ihn schnallen können und ihn da hochtragen können quasi. Für mich auch definitiv jemand, der vielleicht sogar noch am nächsten dran ist an Quintana und an Nibali. Auch definitiv einer, der bei der richtigen Rennentwicklung durchaus siegfähig ist und für die Gesamtwertung auch interessant ist. Wie gesagt, es steht und fällt tatsächlich natürlich mit der Bergform, aber auch mit dem Zeitfahren. Und da kommt es eben drauf an, wer von den großen Favoriten da am wenigsten Zeit verliert, weil ansonsten freut sich dann jemand, um gleich noch den nächsten Namen reinzuwerfen, wie Bob Jungels.
Ja, den hätte ich auch gerade noch dir angeboten. Der, ich meine, 2016 als erster Luxemburger seit über 60 Jahren oder so bummelig 60 Jahren im rosa Trikot gewesen, 6. geworden zum Abschluss und überhaupt ein Team auch um sich, was ihn auch ganz gut unterstützen wird.
auf jeden Fall. Bob Jungels ist auch noch Zeitfahrmeister, nicht Weltmeister, da haben wir einen anderen, aber Zeitfahrmeister in Luxemburg, also der ist auch eben im Kampf gegen die Uhr nicht schlecht und war ein wenig überraschend lange im rosa Trikot unterwegs, hat das erst spät verloren eben an Nibali, den Titelverteidiger, ist ansonsten aber durchaus jemand, der da was reißen kann und sein Team ist natürlich immer konkurrenzfähig. Quickstep Floors, die haben in dieser Saison schon gezeigt, dass sie in sehr, sehr guter Form sind, haben natürlich aber nicht nur eben ihn für die Gesamtwertung, sondern auch Fernando Gaviria, der vor seinem Giro-Debüt steht mit 22 Jahren, die er erst jung ist, hat 4 Saisonsiege schon, bei der Vuelta a San Juan hat er schon gewonnen, bei der Algarve-Rundfahrt, aber eben auch bei Tirreno Adriatico hat er schon die Weltelite hinter sich gelassen. Ansonsten gibt's eben noch Ilio Kaiser und Maximiliano Richese, die beide 34 sind, also eine gute Mischung hat Quickstep Floors da gefunden zwischen jung und alt. Ich denke, auch das könnte denen ziemlich in die Karten spielen, dass sie auch wieder breit aufgestellt sind, Erfahrung und eben Jungspunde in ihren Reihen haben und so viele Siege wie Quickstep Floors in dieser Saison hat, sind die auf jeden Fall immer favorisiert, egal worum es geht.
Den erweiterten Favoritenkreis könnte man noch beliebig weiter verlängern. Ilnur Sakarin von Katjuscha zum Beispiel, TJ van Garderen, BMC oder auch Domenico Pozzovivo von AG Deuxerre. Alles Fahrer, die sicherlich irgendwie auch in Frage kommen. Wie sieht's denn überhaupt aus deutscher Sicht aus? Wer ist denn da? Du hattest André Greipel vorhin schon erwähnt. Der natürlich nicht aufs Gesamtklassement fährt, das ist klar.
Nein, der wie gesagt, fährt voll auf rotes Trikot, also auf Sprintwertung, hat bislang auch eine tolle Historie beim Giro, hat bei jeder Giro-Teilnahme bislang einen Sieg und das sind 6 Giro-Etappensiege insgesamt und 3 davon im Vorjahr. Also der ist, was die Sprints angeht, fühlt er sich scheinbar sehr wohl in Italien.
Ja, die meisten Siege hat aber nicht auf italienischem Terrain eingefahren. Letztes Jahr, glaube ich, in England.
Ja, richtig. Richtig, aber trotzdem ist die Geschichte von ihm in Italien sehr gut und deshalb ist er definitiv bei den Sprints einer der Top-Favoriten, eben neben Gaviria und Caleb Ewan von Orica Scott, der auch am Start ist. Aber er hat ja, wie gesagt, schon angekündigt, dass er sich noch überlegt, ob er das überhaupt durchzieht oder ob er dann eben sich auch voll und ganz auf die Etappensiege konzentriert. Das, denke ich, klar, der interessanteste deutsche Fahrer, ansonsten eben einige Helfer oder eben Phil Bauhaus, der auch noch für Sprints fahren wird, Simon Geschke hatte ich angesprochen, ansonsten ist wahrscheinlich aber neben Geschke, der ja auch gerne mal in Ausreißergruppen gehen könnte, dann eben André Greipel der einzige, wo wir mit Etappensiegen rechnen können. Die anderen konzentrieren sich dann alle komplett auf die Tour oder eben auf andere Höhepunkte. Die werden wir dann aber da im Laufe der Saison auf jeden Fall noch sehen. Ansonsten, wie gesagt, André Greipel, der deutsche Fahrer, auf den wir achten müssen. Ein Teamkollege von ihm würde ich gerne noch ansprechen, Adam Hansen. 24. Grand Tour, 17. in Folge, also das ist unfassbar, der hat den Spitznamen Marathonmann, erinnert so ein bisschen an Jens Vogt, der ja auch gefühlt große Rundfahrt schon gefahren ist und das 50 Mal, also ein weiterer unermüdlicher Radsportler, der sich in den Dienst seines Teams stellt, also Hut ab auch vor Adam Hansen.
Absolut. Hut ab vor allen, die überhaupt auf dieser Strecke an den Start gehen und die sich da messen werden. Und wir müssen jetzt natürlich im Schlussspurt unserer Sendung uns vielleicht nochmal auf einen festlegen, den wir am Ende ganz oben sehen. Ich mach mal den Anfang, ich bin mal ganz ganz frech und sag, ich glaube, Nairo Quintana, der Formaufbau wird ihm recht geben, die Vorbereitung in Kolumbien sollte gepasst haben. Das sind zwar nicht solche Höhen, wie er in Kolumbien zur Verfügung hat, die er in Italien fahren muss, deshalb, wenn das in Kolumbien klappt, dann klappt das doch für ihn auch in Italien. Also ich glaube, er wird am Ende gewinnen. Für wen würdest du entscheiden?
Ich würde sogar die Top 3 tippen. Lehne mich da mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Also ich denke auch, Nairo Quintana hat auch einfach schon mehr in dieser Saison gezeigt, wie gut er in Form ist. Auf Platz 2 tippe ich Tom Dumoulin. Ich denke, der wird eine ganz große Überraschung schaffen. Oder Überraschung ist es ja nicht. Wir haben ihn ja auf dem Schirm. Aber trotzdem wird er sich auf jeden Fall hinter Quintana auf Platz 2 fahren. Und ich denke, Nibali wird enttäuschter Dritter am Ende.
Also, Werden wir überprüfen natürlich in den 21 Etappen oder auf den 21 Etappen zwischen dem 5.5. und dem 28.5. bis dann in Mailand dann am Ende der endgültige Träger des Rosa Trikot 2017 ermittelt wird im abschließenden Einzelzeitfahren von Monza nach Mailand über 28 Kilometer. Eine spannende Giro Austragung 2017 liegt also vor uns und wir sind dabei. Hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow werden wir das Ganze für euch regelmäßig zusammenfassen. Vielen Dank an Lukas Kruse.
Bitteschön.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.